Ja, dann herzlich willkommen am Freitag, den 13. zur 13. Vorlesung Information Management. Ist auch die letzte Vorlesung. Wir schließen im Grunde heute das Modul 11 ab. Das gucken wir uns nur ganz kurz an. Es sind wirklich nur ein paar Folien. Und dann sage ich nochmal was dazu zu dem Wertbeitrag von IT. Das ist im Grunde das Modul gewesen, mit dem wir auch gestartet haben. Und die Idee war ja, dass man das praktisch als Klammer um die ganze Vorlesung hält. Und da will ich euch die Sachen, die wir im zweiten Modul gemacht haben, einfach nochmal in Erinnerung rufen. Und starten wir kurz mit der Wiederholung. Wir haben uns in der letzten Woche das Thema Standardisierungsproblem angeschaut, aus zentraler Perspektive beziehungsweise auch aus dezentraler Perspektive. Aber der Trade-off, den man sich anschaut, ist im Grunde immer der gleiche. Einmal geht es um Einsparung von Informationskosten als Vorteil der Standardisierung und als Nachteil der Standardisierung geht es eben um Standardisierungskosten, die anfallen. Und da ist ein Graphen als Grundlage hat, geht es im Grunde darum, welcher Knoten des Graphen ist mit welchem Standard auszustatten. Und nachdem wir uns davor die zentrale Variante angeguckt haben, haben wir uns letzte Woche die dezentrale Variante angeschaut, wo es im Grunde ein Set von Formeln gab, mit denen man die einzelnen Akteure modelliert hat. Wir haben uns hier aufgeteilt in verschiedene Gruppen und dann jeder mal für einen Akteur das gerechnet, haben uns angeschaut, wie sich dann ein Standard durch ein Netzwerk verbreitet. Wir haben uns angeschaut, welche Annahmen hier hinter dieser Formel stecken, dass das eigentlich eine relativ defensive Schätzung der Wahrscheinlichkeiten ist. Wir haben uns überlegt, warum das so ist. Und wir haben uns außerdem die Frage gestellt, ist es denn realistisch, dass ein Knoten hier die Informationen hat, die das Modell ihm gibt, nämlich er weiß, wer mit ihm kommuniziert, wie die Hin- und Rückverbindungen sind und wie viele Nachbarn jeder einzelne Kommunikationspartner hat. Und das sind ja die Informationen, auf der Basis versucht, jeder Knoten abzuschätzen, ob es für ihn sich lohnt, zu standardisieren oder nicht. Und ob es sich für ihn lohnt, zu standardisieren oder nicht, hängt eben davon ab, wie sehr er schätzt, dass auch der Nachbar standardisiert oder eben nicht standardisiert. Gut, jetzt zum, das war ganz kurz nur die Wiederholung, jetzt zum Modul 11, M&As und IT-Integration. Wir schauen uns erstmal generell an, was versteht man unter dem Begriff Merger und Acquisition oder unter dem Begriff SPA. Und dann schauen wir uns an, was bedeutet das für die IT. Wir haben das Kapitel jetzt wirklich versucht zu straffen und nur die wichtigsten Infos da drin zusammenzufassen. Als erstes starten wir mit erstmal der Begriffsdefinition. Und dann schauen wir uns an, welche verschiedenen Arten eben es von Mergers und Acquisitions gibt und was es eben für eine IT bedeutet, weil diese Projekte oftmals damit begründet werden, dass man eben Synergien erzielen kann, wenn mehr als ein Unternehmen zusammenarbeiten. Und aus IT-Sicht heißt es oftmals, dass verschiedene Teile der IT-Landschaft zusammengelegt werden und integriert werden. Und wenn man sich überlegt, wir hatten das Thema IT-Komplexität uns ja angeschaut und gesagt, okay, eine Bank, die jetzt 30 Jahre lang gewachsen ist, hat diese IT-Landschaft, da hatten wir den Vergleich von Winchester Mansion, also es ist eine hochkomplexe Landschaft, die über 30 Jahre gewachsen ist. Und jetzt stellt man sich vor, der CIO hat jetzt schon Sorgen, dass dieses System überhaupt am Leben bleibt und irgendwie funktioniert. Und jetzt stellt man sich vor, da gehen auf einmal zwei Banken zusammen, die beide so eine riesige IT-Landschaft haben. Und oftmals ist es so, dass dann von der Geschäftsseite gesagt wird, okay, wir sind zwei Banken, wir haben ja fast die gleichen Geschäfte und Geschäftsmodelle, da brauchen wir doch nicht zwei IT-Systeme, da können wir praktisch die Hälfte unserer IT-Kosten sparen, legt es einfach mal geschickt zusammen. Und das führt zu einigen Problemen, weil das wahrscheinlich sich erstmal schlau und einfach anhört, aber auf der anderen Seite ein riesiges Mammutprojekt ist. Also wenn zwei große deutsche Banken zusammengehen, zum Beispiel Dresdner Commerzbank, dann dauert so ein Projekt wirklich mehrere Jahre. Lass es zwischen 2 und 5 Jahre sein, wie lange sowas dauert. Und verschlingt halt auch unglaublich viel Kosten und die Frage ist halt, inwiefern lohnt sich sowas? Und wir gucken uns jetzt verschiedene Möglichkeiten an, wie man so eine Integration umsetzen kann. Da gibt es aus der Literatur sogenannte Normstrategien, wie man die IT-Integration vornehmen kann. Okay, dann erstmal zur Einordnung des Begriffs Mergers and Acquisitions. Hat jemand eine Vorstellung, nach welchen Dimensionen dieses Schaubild hier gegliedert ist? Also wir unterscheiden Unternehmenskooperation, Unternehmensvereinigung und dann als Spezialfall von Unternehmensvereinigung noch Akquisitionen und Mergers. Also was ist jetzt hier die Dimension A und was ist hier die Dimension B? Hat jemand schon mal die Begriffe gehört und kann sich vorstellen, nach was das gegliedert ist oder was die Dimensionen sein könnten, nach denen man die Begriffe gliedert? Okay, also die Dimension ist richtig, aber sie ist an der falschen Stelle. Ja, also deswegen wiederhole ich es auch nicht, dann, dass es nicht andersrum auf der Aufzeichnung. Also A, da ist die Dimension die wirtschaftliche Selbstständigkeit. Also man sagt halt, eine Unternehmenskooperation ist ein relativ loser Zusammenschluss, wo die wirtschaftlich selbstständig bleiben. Also es wechseln keine Anteile, die sind wirtschaftlich selbstständig. Die sind aus, in Anführungsstücken, freien Stücken arbeiten die zusammen. Während man bei einer Unternehmensvereinigung davon ausgeht, dass zumindest einer der Partner die wirtschaftliche Selbstständigkeit aufgibt, ja, also es wechseln typischerweise dann Anteile, die gekauft werden. Und B ist jetzt die Dimension, die du eigentlich genannt hast, nämlich die rechtliche Selbstständigkeit. Ja, da unterscheidet man zwischen Akquisition und einem Merger. Und bei einer Akquisition, da bleibt das aufgekaufte Unternehmen noch rechtlich selbstständig. Also es behält seine Rechte, Verträge zu unterschreiben und solche Sachen. Und bei einer Fusion gehen die zwei Unternehmen ineinander auf. Also werden im Grunde zu einem rechtlichen Gebilde. Und wir beschäftigen uns ja jetzt hier mit diesem Bereich, hier Akquisitionen und Mergers, Mergers and Acquisitions. Also für uns eigentlich von der Logik ist nur die Dimension A wichtig, also die wirtschaftliche Selbstständigkeit, wo wir eigentlich davon sagen könnten, A bedeutet ganz auf der linken Seite hier, dass es eigentlich so eine relativ lose Kooperation ist. Die sind irgendwie locker zusammen und wir gucken uns halt den Fall an, hier, wo wir eigentlich Überbegriff Unternehmensvereinigung haben, wo die wirtschaftliche Selbstständigkeit aufgegeben wird und das macht man natürlich deshalb, um Synergien zu erreichen, wenn der eine den anderen kauft, ist das eine engere Art von Bindung, die man sonst hätte bei einer Unternehmenskooperation. Wir gucken uns also enge Bindungen an, also zwei Unternehmen unter einer wirtschaftlichen Leitung. Und warum sehen wir gleich noch, warum wir das brauchen. Und wenn man sich M&As anguckt, dann kann man neben dieser rechtlichen und wirtschaftlichen Eigenständigkeit noch weitere Dimensionen unterscheiden, um die zu klassifizieren. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich zu wissen. Es gibt noch das Thema Bindungsrichtung und da spricht man zum Beispiel von einem horizontalen Merger oder einem vertikalen Merger. Weiß jemand, was ein horizontaler Merger ist? Genau, also horizontal bedeutet, ich bin in der gleichen Branche, typischerweise auf der gleichen Wertschöpfungsstufe und kaufe halt jemanden auf, der wahrscheinlich genau das gleiche macht wie ich. Vertikal bedeutet, ich bin in der gleichen Branche, aber kaufe vielleicht einen Zulieferer oder jemanden, der näher ist beim Kunden auf. Konglomerat bedeutet, ich bin nicht in den gleichen Branchen, ich mache das halt, um mein Portfolio zu diversifizieren. Da würde zum Beispiel BMW anfangen, jetzt Apple zu kaufen. Ja? Also Das wäre dann ein Konglomerat. Und dann gibt es noch eine Unterscheidung Grad der Zustimmung, insbesondere wichtig bei den Teilen, wo die wirtschaftliche Selbstständigkeit aufgegeben wird. Da wird unterschieden zwischen freundlich und feindlich. Da kann man halt sagen, freundlich, dann wird der Gekaufte, stimmt dem zu, und während feindlich, dann versucht er sich zu wehren, um nicht gekauft zu werden. Aber das sind erstmal nur die Begriffspaare, die man braucht, um sich in dem Feld so ein bisschen auszukennen. Und wir sind jetzt eben bei den Unternehmensvereinigungen, Acquisitions und Mergers. Und für uns erstmal jetzt nicht wichtig, ob es jetzt horizontal oder vertikal ist oder freundlich oder feindlich. Da gehen einfach zwei Unternehmen relativ enge Beziehungen miteinander ein. Und wenn man sich so einen Prozess anguckt, nachdem so ein Merger abläuft, und dieser gleiche Prozess gilt eigentlich auch für eine Akquisition, wird er in der Literatur eingeteilt in drei Phasen. Also wir haben jetzt hier noch gar nichts mit IT zu tun, sondern das ist erstmal ein ganz normaler, oder es ist eigentlich ein BWL-Prozess, der bei jeder von solchen Transaktionen abläuft. Ja? Und wir haben drei Phasen. Wir haben eine sogenannte Pre-Merger-Phase, das ist einfach zu merken, eine Merger-Phase und eine Post-Merger-Phase. Und der Unterschied oder der Punkt, wo aus der Merger-Phase die Post-Merger-Phase wird, ist der Vertragsabschluss. Also das kann man sich, glaube ich, gut merken. Das ist der Punkt, wo aus der Merger-Phase dann die Post-Merger-Phase wird. Und dieser Prozess ist super generisch, eigentlich auch einfach zu verstehen, aber ich brauche ihn jetzt eigentlich nur, um einzuordnen, wo wir dann später sind, mit unserem IT-Problem. Und zwar, man fängt an mit der Planung. Da prüft man erstmal die Unternehmensstrategie, um sich zu überlegen, macht es denn überhaupt Sinn, so ein externes Wachstum zu nutzen? Also macht es Sinn, so eine Unternehmenskooperation, sorry, so ein Merger oder eine Akquisition zu starten? Welche Geschäftsfelder soll es umdecken? Wie sieht denn eigentlich mein optimaler Partner aus strategischer Sicht aus? Daraus leite ich dann Auswahlkriterien ab. Wie groß soll der sein? Welche Kundensegmente soll er abdecken? Welche Produkte soll er anbieten? Und danach fange ich an, eine Kandidatensuche zu machen und starte dann mit ja, verschiedenen oder verschieden tiefen Betrachtungen von den einzelnen Kandidaten. Das sind diese drei Schritte, wobei man Bewertung und dann ja, schon erste Verhandlungen und eben die sogenannte Due Diligence unterscheidet. Und in einem Praktikum habe ich mal so eine Due Diligence mitgemacht, und das war noch vor meinem Studium, und es ist aus meiner Sicht eine üble Sache gewesen, weil man da sich genau angucken muss, welche IT-Assets, aus IT-Sicht habe ich das gemacht, welche IT-Assets hat denn das Unternehmen, zu dem schon erste vorvertragliche Beziehungen bestanden. Und da wurde dann halt geguckt, welche Art von Server gibt es. Das ist praktisch wie so eine Inventarisierung, wo wirklich geschaut wurde, was gibt es denn da, um dann im nächsten Schritt zu überlegen, bei der Bewertung, wo kann ich denn Sachen abschalten, wo sind denn Sachen doppelt, weil der Sinn ist typischerweise da eine Synergie zu heben oder eine Synergie zu bekommen. Und das kann ich erst machen, wenn ich wirklich genau mir angeguckt habe, was der mögliche Übernahmepartner hat. Und weil ich das so genau machen will, muss ich erstmal so einen Vorvertrag haben, damit er mich überhaupt reinlässt, um alles sich genau anzugucken, was das Unternehmen denn hat. Bei einer feindlichen Übernahme würde das zum Beispiel viel schwerer sein, weil ich nicht die Bereitschaft habe, dass das übernehmende Unternehmen das zulässt. Dann gibt es die kartellrechtliche Prüfung, also dass da halt nichts entsteht, was eine zu hohe Marktmacht hat. Dann kommt es zum Vertragsabschluss, und jetzt kommt eigentlich die interessante Phase. Oben war erstmal so über einen dicken Daumen geschätzt, passt es, wo könnte man da Synergien heben, wie viel bin ich am Ende bereit dafür zu bezahlen, dass die zwei Unternehmen zusammengehen. Und dann ist es so, dass man in den meisten Fällen sagt, okay, ich will eigentlich nicht zwei komplett getrennte Unternehmen behalten, die so weiterlaufen, sondern ich will aus dieser Zusammenarbeit Nutzen ziehen, indem ich halt Synergien hebe. Und das mache ich, indem ich Dinge integriere, indem ich Dinge verbinde, also aus zwei Einzelteilen ein Ganzes mache. Das bedeutet Integration. Und diese Schritte werden unterschieden in Integrationsplanung und dann Integrationsmaßnahmen und Erfolgskontrolle. Ja, und wir sind jetzt eigentlich hier in diesem Bereich hier und gucken uns ganz konkret Integrationsmaßnahmen an. Und das passiert hier auf allen Ebenen des Unternehmens. Das wird mit HR-Prozessen, mit Einkaufsprozessen passieren, aber wir gucken uns jetzt an, wo diese Phase hier für diese Art von Unternehmenszusammenschlüssen, wie sich das auf IT auswirkt. Ja, deswegen habe ich diese zwei Folien gebraucht. Und man unterscheidet, wenn man sich diese Integrationsmaßnahmen aus IT-Brille anguckt, also wir sind jetzt beim zweiten Punkt in der dritten Phase, weil das aus IT-Sicht wahrscheinlich der spannendste ist. Schaut man sich an, zwei Dimensionen. Einmal den sogenannten IT-Integrationsgrad, das steht hier links, und die IT-Integrationsmethode, das steht hier rechts. Erstmal Integrationsgrad, das umfasst im Grunde die Breite oder die Spannbreite der Integration. Da unterscheidet man drei Dinge. Erstens, man sagt vollständige Integration. Ja, da geht es darum, alles zu vereinheitlichen, auch Geschäftsprozesse zu vereinheitlichen. Das ist das eine Extrem. Ja, da will man alles vereinheitlichen, alles macht man aus zwei Einzelteilen ein komplettes Ganzes. Dann auf der anderen Seite des Extrems ist die sogenannte Koexistenz. Das heißt, aus IT-Sicht bleibt es bei zwei komplett getrennten Unternehmen. Die IT-Systeme bleiben auch getrennt. Und wenn man sich das als Kontinuum vorstellt, vollständige Integration und Koexistenz, dann gibt es dazwischen noch die sogenannte partielle Integration. Da wird eben nur ein Teil integriert. Ja, da mache ich nicht aus den IT-Systemen im Unternehmen aus zwei jeweils eins, sondern an einigen Abteilungen passiert es, aber in vielleicht anderen Bereichen passiert es nicht, sodass die zwei Dinge einzeln übrig bleiben. Und wenn ihr jetzt mal überlegt oder wenn ihr euch mal fragt, was denkt ihr denn, ist am häufigsten aus IT-Perspektive bei Integration. Da gibt es nicht so viel Forschung zu, deswegen, ich habe jetzt nur eine Studie von 2002 dazu, wo auch jetzt nicht super viel untersucht wurde, sondern nur 20 Fälle, aber das gibt schon mal so ein ganz gutes Gefühl bei diesen drei Integrationsgraden, was am häufigsten ist. Was würdet ihr denn schätzen, was ist der häufigste? Okay, also ich schreibe mal die Prozentzahlen dran. Das ist nämlich eigentlich ganz interessant. 50% vollständige Integration, partielle Integration hat nur 15% und der zweitgrößte Teil ist die Koexistenz. Es ist wahrscheinlich so, weil ich jetzt ein bisschen unfair war und das Beispiel genannt habe mit den zwei großen Banken, die halt fast gleich groß sind und zusammengehen. Aber man hat viel häufiger den Fall, dass ein großes Unternehmen ein kleines Unternehmen kauft. Und da ist es so, dass man typischerweise so eine volle Integration macht, weil das kleine Unternehmen dann komplett darin aufgeht. Das Beispiel, wenn man zwei gleich große Partner hat, die eine gleich große IT-Landschaft haben, dann ist es so, dass wahrscheinlich partielle Integration schlauer wäre oder erstmal schlauer wäre für die ersten paar Jahre, um dann mit dem Ziel zu einer vollständigen Integration zu kommen. Und hier Koexistenz hat man typischerweise dann, oder was heißt typischerweise, ich glaube, es ist schwer zu sagen, aber eine Erklärung dafür, warum es so hoch ist, wenn man zum Beispiel so eine Art Konglomerat aufbaut. Wenn man halt sagt, okay, ich habe zwei komplett verschiedene Unternehmen, die jetzt zusammengehen und dann so groß sind die Synergien da nicht. Das ist eher strategisch, dass ich mich vom Produktportfolio diversifiziere und dann lasse ich doch die IT-Systeme eigentlich wie sie sind. Habe zwar fast die doppelten Kosten, spare da nichts ein, aber das ist wahrscheinlich auch nicht der Grund gewesen, warum diese zwei Unternehmen zusammengegangen sind. Ja? Genau, also das ist ein sehr guter Punkt. Ja, wenn man sich die Bindungsrichtung anguckt, dann und man überlegt, okay, zwei Unternehmen einer Branche, die das Gleiche tun, gehen zusammen, dann ist die Überschneidung ihrer IT-Systeme und hier ist ja sogar, ich rede immer von IT-Systemen, aber im Endeffekt machen wir es ja, damit die Geschäftsprozesse vereinheitlicht werden. Ja, also wenn ich das gleiche Produkt habe, in der gleichen Branche bin, dann wird es Sinn machen, einheitliche Geschäftsprozesse zu finden. Wenn ich in ganz unterschiedlichen Branchen bin, dann wird es auch keinen Sinn machen, die Geschäftsprozesse zu vereinheitlichen und dementsprechend macht es auch keinen Sinn, die IT zu integrieren. Und wichtig ist zu verstehen, dass links und rechts unterschiedliche Dinge stehen, ja, also auf dieser Folie. Manchmal bringt man das im Kopf irgendwie durcheinander, aber links ist der Integrationsgrad, das ist praktisch das Ziel, was ich habe, ja, wie viel auf dem Kontinuum, ich lasse zwei Dinge sein, hinzu, ich mache aus zwei Dingen eine Sache, wie viel will ich da erreichen, ja, das entscheide ich da auf der Seite IT-Integrationsgrad. Und hier auf der Seite IT-Integrationsmethode, da geht es darum, wie ich das erreiche und umsetze. Und zum Beispiel ist es so, dass ich eine vollständige Integration mit mehr als einer Integrationsmethode erreichen kann. Ja, wir gucken uns das mal an. Die Integrationsmethoden, da unterscheidet man vier und man sagt, entweder man spricht von einer Absorption, da wird eines der Systeme verwendet und das andere abgeschaltet. Typischerweise großer kauft klein, da wird nicht lang diskutiert, sondern da wird einfach das vom größeren Unternehmen verwendet. Dann den Begriff hier haben wir schon mal gehört, Best of Breed. Das bedeutet, dass man für jeden der Teilbereiche eine optimale Lösung findet. Das ist eher was, wenn zwei gleich große zusammengehen. Da nehme ich aus jedem Bereich die Anwendung, die vielleicht am besten passt. Und dann gibt es das Thema Erhaltung. Ja, das bedeutet, die Systeme bleiben beide bestehen mit vielleicht minimaler Vernetzung. Und Neuentwicklung, das bedeutet, ich baue einfach ein integriertes Ganzes vielleicht, aber schmeiße zwei bisher funktionierende Lösungen weg, um eine komplette neue Lösung zu entwickeln. Ja? Also gegebenenfalls notwendig, wenn beide Systeme nicht zukunftsfähig sind. Und ihr seht schon, dass man zum Beispiel die Koexistenz wird immer so ein Stück weit auf die Erhaltung rauslaufen. Aber vollständige Integration und auch in Abstufungen partielle Integration kann ich erreichen, indem ich zum Beispiel ein System komplett neu entwickle oder eine Absorption mache oder Best of Breed mir angucke. Und ihr seht hier auch eigentlich eine ganz schöne Verbindung zu diesem Standardisierungsproblem, was wir besprochen haben, weil ihr könnt euch so das vorstellen, wenn ihr diese Best-of-Breed-Lösung euch überlegt, dann habt ihr ein Netzwerk von Geschäftsprozessen, ihr kauft ein Unternehmen, heißt, ihr habt bisher schon eine Standardlösung implementiert oder würde dann Standard A entsprechen in diesem Netzwerk und könnt euch dann überlegen, an welchen Stellen tauscht ihr den Standard A gegen Standard B um, weil ihr vielleicht an manchen Stellen euch mehr Nutzen davon versprecht, das auszutauschen, mit dem Nachteil, dass ihr Kommunikationskosten habt, die anfallen. Also es ist praktisch so ein umgedrehtes Standardisierungsproblem, was ihr habt, wenn ihr euch überlegt, ihr kauft ein weiteres Unternehmen dazu und überlegt, welche Best-of-Breed-Bausteine ihr kombiniert. Aber das finde ich ist eine interessante Verbindung, ist aber eigentlich auch nur ein Exkurs jetzt kurz gewesen. Gut, wir gucken uns jetzt die Integrationsmethoden nochmal an mit einer Bewertung. Also wir sind jetzt hier auf der Seite und gucken uns nochmal eine qualitative Bewertung von diesen Methoden an, die aus der Literatur kommt. Also ihr seht hier die vier Integrationsmethoden und dann jeweils Vor- und Nachteile, die man denen zuordnen kann. Und wir können ja mal gucken, ob das logisch ist. Ja? Oder erstmal, gibt es Fragen zu diesen vier IT-Integrationsmethoden? Absorption, Best of Breed, Erhaltung, Neuentwicklung. Was das ist überhaupt? Okay, dann gucken wir uns kurz die Bewertung an. Absorption hat als Vorteil geringer Zeit- und Ressourcenbedarf bei der Implementierung. Macht das Sinn? Ja, es geht, glaube ich, relativ schnell zu sagen, okay, wir ziehen das kleine Unternehmen auf das große Unternehmen um. Begrenztes Projektrisiko, auch das macht Sinn. Es gibt ein System, was schon funktioniert und wir können auch schrittweise das alte System abschalten und rüber umziehen. Man hat geringere Betriebskosten durch Standardisierung. Hier meint man IT-Standardisierung, Prozessstandardisierung, weil wir von den zwei Welten jetzt auf eine Welt umgezogen sind. Dadurch haben wir in der Zukunft geringere Betriebskosten. Dann die Nachteile. Es steht hier so freundlich Akzeptanzprobleme. Es bedeutet halt einfach, es kann ja sein, dass das System, was absorbiert wird, vielleicht besser war für den Bereich. Aber ich jetzt aus Gründen, um Betriebskosten zu senken, sage, okay, obwohl es besser ist, ich schalte es ab. Es hat eh nur für jetzt die 900 Mitarbeiter irgendwie was gebracht. Die haben sich da so eine Sonderlösung gebaut. Wir ziehen das alles um in die Konzernlösung. Und dann führt es natürlich gerade bei denen, die ihr System verloren haben, mit dem sie jetzt schon vielleicht Jahre gearbeitet haben, zu Akzeptanzproblemen. Dann hat man da typischerweise das Problem, dass man durch die Absorption geringere fachliche Abdeckung hat, weil man ja ein System, was gewachsen ist, abschaltet zugunsten von geringeren Betriebskosten und praktisch umzieht in ein System, was nicht immer alles abdecken wird. Und das zielt im Grunde auch darauf ab, wir haben ein System, was sich entwickelt hat und wir schmeißen einfach dieses Ding weg, obwohl es wahrscheinlich, und es ist sehr oft so, in Teilen, das meint man hier mit Teilsystemen, der Lösung, von der es absorbiert wird, überlegen ist. Ja, und das führt dann eben auch zu den Akzeptanzproblemen. Best of Breed haben wir eine super Abdeckung der fachlichen Anforderungen. Klar, definitionsgemäß, wir wählen uns ja nur die besten Teile aus und verbinden die neu. Wir werden auch eine sehr hohe Akzeptanz haben, weil die Lösung, wenn wir es schlau gemacht haben, natürlich besser ist als vorher. Aber da kommt schon das Problem. Es ist, glaube ich, relativ schwer zu identifizieren von extern, was die besten Teillösungen sind. Ja, ist jetzt das CRM-System von Unternehmen A besser als das von B? Gilt es für alle Teile? Oh nein, vielleicht doch nicht. Dann muss ich in die Module gehen von dem CRM-System und guck, also gehe eine Abstraktionsstufe tiefer und dann, ja, okay, da kann ich vielleicht die einzelnen Funktionen identifizieren, die da besser sind, aber wenn ich jetzt dieses Modul auseinanderreiße, werden die Kosten für das Neuintegrieren viel höher, als wenn ich das Gesamtmodul übernehme. Und dann wird da schon der Streit losgehen bei den Abteilungen, wo höre ich denn, bei welcher Abstraktionsstufe höre ich auf, zu schneiden, auf welcher Abstraktionsstufe entscheide ich denn, was besser und was schlechter ist. Und je nachdem, wenn ich halt viele kleine Module baue, die ich mir dann neu zusammenstecke, habe ich typischerweise halt einen extrem hohen Zeit- und Ressourcenbedarf. Und hier heißt es so schön Schnittstellenproblematik, aber wenn man sich überlegt, man macht die Bausteine immer kleiner, um die besten Teillösungen zu identifizieren, steigen meine Schnittstellen typischerweise exponentiell an, weil ich immer enger verbundene Teile, Module auseinanderreiße. Und das ist natürlich relativ teuer. Erhöhtes Projektrisiko meint hier, dass, wenn ihr euch vorstellt, die zwei Banken gehen zusammen, jedes System für sich hat funktioniert und ich mich jetzt entscheide, ich nehme die Teilbereiche und kombiniere die neu, wer sagt denn, dass die zusammen funktionieren? Und das passiert dann typischerweise in so einem iterativen Prozess, dass halt nach und nach Sachen von der Basislösung ergänzt werden, abgeschaltet werden, ergänzt werden und dann jeweils noch getestet werden. Lange und risikoreicher Prozess, das meint hier erhöhtes Projektrisiko. Koexistenz hat als einzigen Vorteil, ist halt relativ billig zu machen bei der Implementierung, weil man ja fast gar nichts machen muss. Koexistenz, nochmal zur Erinnerung, bedeutet die beiden, es müsste eigentlich heißen Erhaltung, das ist ein Fehler, bei der Erhaltung bedeutet es, die beiden Systeme bleiben so, wie sie sind. Man hat einen geringeren Zeit- und Ressourcenbedarf. Ich korrigiere das hier. Blau auf blau, da sieht man nicht, welche Fehler existieren. Also da steht Erhaltung und man hat geringeren Zeit- und Ressourcenbedarf. Man verzichtet als Nachteil auf Synergiepotenziale. Man hat Parallelbetrieb, ja, also man hat nicht nur Prozesssynergiepotenziale verschenkt, sondern man hat auch noch Parallelbetrieb der IT. Und das ist ganz interessant, wenn ich die ganze Zeit Erhaltung mache und Sachen neu dazu kaufe, was passiert denn, wenn ich jetzt noch ein Unternehmen dazu kaufe oder wenn meine Unternehmensstrategie ist, Expansion durch Zukäufe und dann kaufe ich 5 oder 10 Unternehmen dazu und habe immer diese Erhaltungsstrategie gefahren, weil ich gesagt habe, es ist geringer Zeit- und Ressourcenbedarf, aber meine IT-Landschaft, so kaufe ich mir nach und nach so ein Winchester-Menschen zusammen. Also ich hatte vielleicht eine gute IT-Landschaft, die ordentlich strukturiert war, aber weil ich die Aufwände für die Integration gescheut habe, wird es mir immer schwerer, dann die Sachen noch da dran zu integrieren. Weil auch da ja das Ziel ist, bei der Erhaltung, dass man zumindest minimale Schnittstellen hat, also dass es möglich ist, ein paar Daten auszutauschen. Bei der Neuentwicklung habe ich als Vorteil eigentlich richtig starke Vorteile. Ich habe optimale Abdeckung fachlicher Anforderungen, optimale Softwarearchitektur, hohe Akzeptanz. Optimale Softwarearchitektur meint hier State-of-the-Art Softwarearchitektur. Ich könnte alles SOA-basiert zum Beispiel machen. Aber die Downside ist mindestens genauso groß. Man hat einen hohen Zeit- und Ressourcenbedarf. Ich muss alles neu schulen und es ist halt extrem hohes Projektrisiko. Und ihr seht schon, jede dieser IT-Integrationsmethoden hat Vor- und Nachteile. Und es ist nicht so, dass wenn zwei große gleiche Unternehmen zusammengehen, dass man für jeden der einzelnen Funktionsbereiche die IT-Integrationsgrade gleich wählt und auch die Integrationsmethoden gleich wählt. Also man entscheidet dann halt für die einzelnen Fachbereiche jeweils, wie eng sollen die miteinander integriert werden und dann jeweils, welche Integrationsmethode ist sinnvoll. Also es kann sein, dass zum Beispiel Erhaltung in einigen Bereichen noch sinnvoll ist, während man bei anderen Bereichen dann eine Absorptionsstrategie fährt. Das waren jetzt eigentlich ja nur die 4 Folien, wo wir zusammengedampft haben aus diesem M&A-Kapitel, was wir sagen, das sind so die wichtigsten Sachen, die man mitnehmen soll. Die ersten 2 Folien zur Einordnung, wo sind wir überhaupt, wo sind wir in dem Prozess, dann Integrationsgrade, Integrationsmethoden. Und dann nur ganz kurz gegenübergestellt, was sind die Vorteile und Nachteile von verschiedenen Integrationsmethoden. Und das soll einen nur ausrüsten, um erstens zu verstehen, dass es aus IT-Sicht großen Schmerz bedeutet, so ein Merger und Acquisition durchzuführen, weil es viele Entscheidungen gibt. Es ist eigentlich ein sehr politisches Thema. Und man sieht hier schon, wenn man diese 4 Methoden hat, die dann auch noch irgendwie miteinander kombiniert werden für die verschiedenen Unternehmensteile und weiß, dass das ein teilweise extrem langes Projekt ist, dass es ein sehr komplexes Projekt sein kann. Aber auch ein spannendes Projekt, wenn ihr da mal reinkommt nach so einer M&A-Geschichte. Okay, habt ihr dazu noch Fragen? Okay, dann jetzt auch hier, damit wir noch genug Zeit haben für später, kurz das Modul 12, wo wir nochmal wiederholen, mit was wir die Vorlesung gestartet haben, weil der Sinn davon ja war, sich zu überlegen, okay, warum haben wir, oder erstmal so, warum haben wir eigentlich mit diesem Modul gestartet? Wir haben gesagt, IT ist nie Selbstzweck, auch wenn man das vielleicht als Wirtschaftsinformatiker dann gerne hätte, dass man sagt, man ist der Nabel der Welt, des Unternehmens, darum dreht sich alles, sondern man ist ja eigentlich dazu da, damit das Unternehmen besser funktioniert und im Grunde einen Wertbeitrag liefert. Und die Frage ist, welchen Wertbeitrag kann IT liefern? Und das ist eine essentielle Frage für einen Wirtschaftsinformatiker oder für einen CIO. Und deswegen, und damit auch für das Thema IM, Information Management. Und deswegen haben wir damit angefangen. Und wir haben damit angefangen, uns anzugucken, dass es eigentlich ja relativ einfach ist, die Downside von der IT zu betrachten, nämlich die Kosten. Ja, also wenn man sich einen Wertbeitrag überlegt, dann will man natürlich irgendwie eine Nettorechnung haben, da will man Kosten-Nutzen abwägen. Und das Gemeine ist, dass ich die Kosten relativ leicht abwägen kann. Und dazu ist diese Tabelle da. Ihr seht hier eine Systematisierung von Kosten einer IT-Investition von Peter Buxmann, wo es dann einmalige und laufende Kosten gibt. Und ich kann, das ist das Interessante, ich kann da reinzoomen und kann mir hinter jedem Ding was vorstellen und ich kann mir auch vorstellen, wie teuer es ist. Also wenn ich bei Systemkosten Mietkosten mir überlege, dann kann ich da jemanden hinsetzen und der erhebt mir die Mietkosten für die Räume meiner Server und dann weiß ich, da kann ich einen Geldbetrag dahinter schreiben und so kann ich das bei vielen Dingen hier machen, mir Angebote einholen und am Ende kann ich einen Eurobetrag hinter einer IT-Investition schreiben. Das soll diese Folie zeigen. Jeder dieser Punkte ist irgendwie greifbarer. Und dann haben wir uns angeguckt, dass es insofern ein bisschen gemein ist, dass man die Kosten zwar gut quantifizieren kann, aber der Nutzen irgendwie schwerer greifbar ist von so einer IT-Investition. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen erstmal Nutzen definieren und haben dann gesagt, okay, Nutzen ist ein Maß für die Bedürfnisbefriedigung. Die ein Konsument durch die Verwendung eines Guts erzielt. Und ja, okay, dann haben wir uns gefragt, ja, welche Bedürfnisse können denn eigentlich mit dem Gut IT befriedigt werden? Also welche Ziele werden denn durch eine IT-Investition verfolgt? Und da kann man sich verschiedene Ziele überlegen und wir hatten uns zwei rausgepickt. Das sind wahrscheinlich die, wenn man CIOs fragt, als wesentliche Ziele von IT genannt werden. IT soll Produktivität steigern und IT soll neue Optionen für Unternehmensstrategien ermöglichen. Ja, also wir haben gesagt, Kosten leicht zu quantifizieren, Nutzen schwer. Was machen wir? Wir definieren Nutzen, brechen es runter in einzelne Ziele. Und am Ende wäre der Gesamtnutzen einer IT-Investition vielleicht die Summe dieser zwei Ziele. Vielleicht gibt es noch andere Ziele, aber das sind so die Hauptziele. Ja? Und die positive Seite von einer IT-Investition könnte sein, Produktivität zu steigern oder neue Optionen für die Unternehmensstrategie zu ermöglichen. Und zu dem zweiten Punkt hier seht ihr hier unten mal die Beziehung von Unternehmensstrategie und IT-Strategie. Das ist nämlich eine ganz interessante Rolle, weil ihr auf der einen Seite habt, dass die Unternehmensstrategie Anforderungen an die IT-Strategie stellt. Also wenn ihr eine Airline seid und euer Unternehmen will, dass die den billigsten Flug von A nach B anbieten, dann wollt ihr auch die billigste IT haben, weil ihr nicht noch mehr Kosten haben wollt. Dann wollt ihr eine ganz standardisierte IT haben und die möglichst einfach ist und möglichst billig betrieben wird. Also die Unternehmensstrategie hätte dann eine Anforderung an die IT-Strategie. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass in einigen Branchen es ja so sein kann, dass wenn ihr eine gute IT habt, eine gute IT-Strategie habt, dass die IT-Strategie auch auf einmal neue Geschäftsprozesse ermöglicht, neue Geschäftsfelder eröffnen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel ja, Microsoft sagen würde, es ist mir egal, wie meine IT aussieht, die soll einfach nur billig sein, dann wäre es wahrscheinlich nicht die schlauste Variante, das so zu machen, weil das in einer Branche ist, wo ich, wenn ich keine gute IT habe, wenn ich keine IT habe, die verschiedene Dinge ausprobiert, wahrscheinlich viele Marktchancen verpassen werde. Und Jetzt Microsoft ist ein offensichtliches Beispiel, aber im Moment ist ja das große Schlagwort in der Industrie, was auch die Berater gerne nutzen, Digitalisierung, wo es dann darum geht, okay, der Prozess der Digitalisierung hat Wirkung auf alle Branchen, eben halt auch auf Branchen, wo man es vorher nicht gedacht hat. Denkt zum Beispiel an die Automobilindustrie, ja, auch die müssen jetzt anfangen, irgendwelche Apps zu entwickeln, wo ich mein Auto fernsteuern kann oder bieten mir Dinge an, wo ich automatisch, das ist eine ganz interessante Initiative von BMW mit ihrer Lösung Connected Drive heißt es, wo es darum geht, man hat ein Navigationssystem und das routet einen von A nach B, aber die öffnen ihre Plattform jetzt so weit, dass sie halt auch verschiedene Dienstanbieter sich da andocken lassen, zum Beispiel Kaffeekoupons oder aktuelle Benzinpreise. Und je nachdem, welche Präferenzen ich in meinem Auto hinterlegt habe, routet mich dann mein Auto um zum nächsten Coffeeshop, wo ich kostenlosen Kaffee bekomme, wenn ich dann noch bei der Aral getankt habe von mir aus. Ja, und das ist die sagen, okay, unser Wert als Autohersteller ist, dass wir die Leute halt mit Informationen versorgen können, während sie sich von A nach B bewegen. Und warum sollen wir unsere Plattform nicht öffnen, um die dann auch noch geschickt zu routen? Das ist was ganz anderes, als was sie bisher gemacht haben. Und die verkaufen natürlich die Dienste und die Schnittstellen, dass sie halt viele Leute zur Tankstelle routen an die Tankstellenanbieter. Und so hätte halt die IT-Strategie, wenn ich nicht eine Internetverbindung in meinem Auto hätte, die zu einem BMW-internen Server verbunden ist, würde, und wenn ich nicht die Infrastruktur dazu hätte, dann könnte ich gar nicht diese Art von neuem Geschäft verfolgen. Also das wäre ein Beispiel für den Weg zurück. Und was wir jetzt machen ist, wir gucken uns jetzt nochmal, oder das haben wir eigentlich schon gemacht, aber ich glaube, es ist ganz spannend jetzt im Rückblick nochmal sich anzugucken, diese zwei Ziele an. Zu dem zweiten habe ich jetzt schon ein bisschen was gesagt, aber da kommt ganz am Ende auch noch was dazu. Wir gucken uns jetzt also erstmal zu dem Ziel, IT soll Produktivität steigern an. Und ganz kurz nochmal, wir haben uns hier von das Thema IT-Produktivitätsparadoxon angeguckt. Ja, es ist also schon harter Tobak, wenn Nobelpreisträger sagt, man kann überall IT sehen, die verbreitet sich in allen Industrien, aber die Produktivitätsstatistiken ändern sich nicht. Ja, also wie kann dieses Paradoxon entstehen? Leute investieren in IT, aber es ist halt keine Steigerung der Produktivität messbar. Wo wir doch sagen, das ist unser Ziel, IT soll Produktivität steigern. Wenn ich etwas IT unterstützt habe, wie zum Beispiel E-Mail, dann kann ich in gleicher Zeit viel mehr tun, als wenn ich dauernd Post verschicken würde. Ja? Oder wenn ich ein Videokonferenz-Tool habe, das müsste doch viel effizienter sein, als wenn ich eine Dienstreise mache oder wenn ich ein SAP-ERP-System habe. Es muss doch irgendwie besser sein, als wenn ich Akten in meinem Schrank habe. Ja, und das ist dieses Thema IT-Produktivitätsparadoxon. Die Leute investieren in IT, aber man sieht nicht warum. Und eine Erklärung, die jetzt schon mehrfach kam, während der Vorlesung, war, dass wir gesagt haben, so einfach ist es nicht, sich dieses Verhältnis von Input zu Output anzugucken, also Produktivität zu messen, weil zwischen Input, ich investiere was in IT und Output, der Unternehmenserfolg steigt, viele Dinge passieren. Also dieses Beispiel hatten wir ja schon mal. Wir haben gesagt, okay, welche Art von IT-System habe ich denn? Geht es denn darum, ob ich ein ERP-System kaufe? Oder kaufe ich ein Unternehmens-Social Network? Ja, das Beispiel hatten wir ja auch. Das ist ein komplett unterschiedliches Ding und auch eine andere Art von vielleicht Produktivitätssteigerung dadurch möglich. Ja, dann ist eine Frage, wie messe ich den Finanzmitteleinsatz? Wie messe ich das? Reicht es, wenn ich nur Budget messe? Oder muss ich messen, wie viele Leute das System dann nutzen, also Anzahl der PCs? Dann hatten wir hier das Thema Merkmale der IV. IV steht für Informationsverarbeitung, das könnt ihr im Kopf ersetzen durch IT. Merkmale der Einführung. Ist es vielleicht nach einer feindlichen Übernahme, wo das Top-Management mich zwingt, eine Neuimplementierung umzusetzen? Oder ist es, dass da ein Best-of-Breed-System entstanden ist oder Neuentwicklung? Weil das wirkt natürlich darauf, wie das System genutzt wird. Ja? Wenn ich sage, ich nutze es nur aus Zwang, ich bin überzeugt von der Sinnlosigkeit dieses Systems und nutze es nur, weil mein Chef mich zwingt, es zu tun, dann wird es einen anderen Effekt haben, als wenn ich sage, ja, ich kann es freiwillig nutzen, es unterstützt mich bei meiner Arbeit. Und dann haben wir noch uns eben ja auch schon kurz darüber unterhalten, wie die beiden Strategien zusammenstehen. Ja, also ist es jetzt strategisch schlau gewesen, von Microsoft alle IT-Kosten zu reduzieren und nur das billigste Standardsystem zu nehmen? Das ist auch eine Frage, die hier mit diesem Doppelpfeil angedeutet ist. Wenn das nicht aligned ist mit meiner Unternehmensstrategie, dann wird auch eine falsche IT-Investition, auch wenn ich viel investiere, nichts bringen. Und wir hatten dann hier noch unternehmensexterne Einflussfaktoren. Was passiert denn eigentlich? Investieren die Leute mehr in IT, wenn es gerade eine Rezession gibt oder wenn es einen Boom gibt? Und das Problem ist, das fällt hier unter eigentlich, wenn die Leute investieren und es dann ein Time-Lag gibt und die Unternehmen investieren von mir aus beispielsweise in einer Boomphase, dann gibt es einen Time-Lag von 5 Jahren, bis die Investition wirkt, weil es eben so lange dauert, bis es durchschlägt und dann ist eine Rezession da und alle Unternehmenszahlen gehen runter und dann sieht es so aus, als ob ich auch keinen IT-Erfolg gehabt hätte. Und wichtig ist eigentlich nur zu verstehen, dass der Nutzen von IT auf die Produktivität von vielen Faktoren abhängt. Und dann haben wir, ja, sagen wir mal, als freundliche Outro zu dieser Nutzendebatte uns ja diese Studie angeschaut von Brynjolfsson und Hitt, die erst 1996, ja, mal eine zeigen konnten, dass es eine positive Korrelation gibt zwischen IT-Invest und Produktivität. Und wir hatten da über die Aussage ist wichtig, aber wir hatten schon über so ein paar, sagen wir mal, Tweaks uns unterhalten mit denen, die es gemacht haben. Also wenn ihr euch guckt, wie die Skalen laufen, also da ist keine lineare Skala hier und die haben es auch so gemacht, dass sie halt in ganz vielen verschiedenen Branchen sich das angeschaut haben und wenn ihr euch die Steigung anguckt, dann ist es auch keine extrem steiler Winkel, den ihr da seht. Insbesondere wenn ihr euch anguckt, wie diese Skala hier läuft. Und trotzdem ist das im Grunde der Beleg, dass auch wenn man viel falsch machen kann, IT-Invest positiv auf die Produktivität wirkt. Und wir hatten damals überlegt, warum diese Ergebnisse so stark streuen. Und der Grund ist, weil ich eben extrem viel falsch machen kann. Es muss viel zusammenkommen, dass eine IT-Investition auch zu einem Produktivitätsgewinn führt. Und die Brynjolfsson und Hitt schreiben dazu: Our interpretation is that the organizational factors that unlock the value of IT are costly and time-consuming. Also die sagen, die Faktoren, die dazu notwendig sind, um den Wert von IT zu unlocken, das finde ich eigentlich ein starkes Bild, sind selbst wieder teuer und kosten viel Zeit. Also eine reine IT-Investition wird keinen Nutzen per se bringen. Das praktisch jetzt mal zu dem ersten Block, also wie kann es Produktivität steigern? Und wir haben uns außerdem angeschaut, dass diese zweite Art von Nutzen, den IT stiften kann, nämlich dass es neue Unternehmensstrategien ermöglichen soll und hier haben wir das so ein bisschen umgedreht und erstmal das Gedankenexperiment gemacht. Jeder von uns hat mal überlegt, welche Branchen und Unternehmen einem einfallen, wo es gute Beispiele gibt, dass IT neue Geschäftsmodelle ermöglicht hat, zum Beispiel eBay oder Amazon oder Online-Banking. Aber dann gibt es 2003 eine sehr berühmte und auch viel zitierte, viel diskutierte, diskutiertes Paper von Nicholas Carr, und er sagt, IT does not matter. Ja, er sagt, IT ist unwichtig geworden. Und er sagt, IT ist Infrastruktur. Und das ist ein ganz hartes Wort. Infrastruktur wie ein Stromnetz oder wie eine Eisenbahn. Jeder kann es kaufen. Ich kann in den Laden gehen, mir Rechner kaufen. Das ist nichts, was irgendwie ubiquitär ist. Also es ist nichts, was nicht ubiquitär ist. Es ist nichts, was nur für mich da ist, womit ich mich irgendwie differenzieren kann. Ja? Jeder kann zur SAP gehen und sich ein R3-System kaufen. Ja? Oder Business by Design oder whatever. Und weil es jeder machen kann, weil es so leicht imitierbar ist, kann ich keinen Wettbewerbsvorteil damit erreichen. Das ist seine These. Und damit, wenn ich keinen Wettbewerbsvorteil damit erreichen kann, hat IT auch keinerlei strategische Bedeutung mehr. Und jetzt kommen die Schlussfolgerungen, die wehtun, weil er sagt, IT does not matter für das Wohl und Weh des Unternehmens. Und das ist ein Punkt, den man leicht falsch verstehen kann. Er sagt hier nicht, wenn die IT von heute auf morgen ausfallen würde, würde es keinen Einfluss aufs Unternehmen haben. Er sagt, ja klar, die IT muss funktionieren, die muss laufen, aber ich kann die überall beziehen, die kann laufen. Und ob ich jetzt der Erste bin, der das System kauft oder der 15., ändert nichts daran. Ob ich damit einen strategischen Vorteil habe oder nicht. Also hier ist wichtig, es geht ihm nicht darum, mit und ohne IT, sondern es geht ihm darum, dass IT keinen strategischen Vorteil mehr machen kann. Das meint er mit IT doesn't matter. Und weil er sagt, IT kann keinen strategischen Vorteil mehr erzielen, soll man die Ausgaben für IT reduzieren. Er nennt es Overspending. Wir sollen halt möglichst wenig investieren. Wir wollen stabile Systeme haben. Es ist insbesondere so, wir wollen Follow-Do-Not-Lead-Strategien haben. Das heißt, es soll irgendjemand anders zuerst einführen. Ich als Commerzbank bin nicht der Erste, der jetzt das neue System zur Kundensegmentierung kaufen soll. Wenn ich es gesehen habe, dass es bei 15 Leuten funktioniert hat, dann mache ich das. Wenn ich gesehen habe, dass alle Banken SOA haben, dann kaufe ich auch ein SOA-Paket. Und für jemanden, der Wirtschaftsinformatik studiert, sind halt so die letzten Punkte auch hart, weil wenn man sich dann überlegt, dass der Fokus von IT-Management soll auf Risikominimierung liegen. Das heißt, man kann keine neuen spannenden Projekte machen, sondern man ist dafür zuständig, dass das Alte läuft und nicht ausfällt. Und es geht darum, dass das IT-Management seinen Glamour verliert und so langweilig wie möglich ist. Also es geht nur darum, dass die Sachen laufen. Und das sind natürlich harte Thesen. Und was würdet ihr denn sagen? Passt es, nachdem ihr jetzt die ganzen Themen euch angehört habt? Ihr habt was über Geschäftsanwendungen gehört, Standardisierung, IT-Governance, über Outsourcing, dann IT-Security und Komplexität, IT-Architekturen und würdet ihr sagen, es geht in diese Richtung, es soll nur um Risikominimierung gehen? Hat er recht oder hat er Unrecht? Und vielleicht hilft es ja, deswegen habe ich das hier mitgebracht, ihr habt ja aus all diesen Bereichen Ausschnitte gehört. Also das ist IT-Management, ihr habt jetzt praktisch alle Facetten mal gesehen. Geht es darum, dass jede dieser Aufgaben langweilig ist und Risiko minimieren soll? Okay, wenn alle Risiko minimieren, keine Innovation oder keine IT-getriebenen Innovationen, was sagst du? Okay, du sagst, die Entwicklung seit 2003, seitdem das Paper ist, spricht eigentlich dagegen, so das Thema, wie gesagt, Digitalisierung, wo halt Branchen, die eigentlich nichts mit IT im Kern zu tun hatten, das jetzt mehr und mehr aufnehmen und versuchen umzusetzen, ja, wie, keine Ahnung, Einzelhandel oder Automobilbranche, ja. Okay, also ich würde hier sagen, dass es wirklich auf den Anwendungsfall ankommt. Und ihr habt beide Sachen schon richtig gesagt. Ich glaube, wenn keiner IT strategisch nutzt und keiner den Wink sieht, wie man das nutzen kann, das, was du gesagt hast, wenn alle nur Risiko minimieren, dann kann ich eigentlich auch gut damit überleben. Aber sobald einer anfängt, irgendwie ein neues Geschäftsmodell damit zu entwickeln und ich habe die ganze Zeit nur Risiko minimiert, habe das ganz zurückgefahren, vielleicht komplett outgesourced, weil ich sage, es ist nichts anderes als Strom oder Eisenbahn, ich konzentriere mich auf meine Kernkompetenzen, dann ist mein Geschäft bedroht und ich bin vielleicht in 2 Jahren nicht mehr da. Ja? Also wenn alle nichts machen, kann ich damit überleben. Wenn einer damit anfängt, irgendwas Neues, Innovatives aus der IT zu bauen und meine ganze Branche zu transformieren, dann ist es wahrscheinlich nicht die schlauste Variante, immer das Risiko zu minimieren. Und ich würde sagen, es kommt deswegen auf die Branche drauf an. Wenn ich ein Möbelhaus bin, wenn ich Segmüller bin und sage, okay, Onlinehandel interessiert mich nicht, kaufe ich mir vielleicht irgendwie dazu, aber ob jetzt meine armen Mitarbeiter irgendwie noch mit dem DOS-System arbeiten oder ein fortschrittliches System haben, ist mir eigentlich egal. Für mich ist es nur ein Kostenpunkt. Das wird funktionieren. Mein Geschäft wird auch in 10 Jahren so sein, dass die Leute nach Weiterstadt fahren und da ihre Möbel kaufen. Wenn das meine Überzeugung ist, dann kann ich es so machen. Aber wenn ich sage, vielleicht wird es nicht immer so sein und vielleicht ist es bei der Möbelbranche extrem, vielleicht ist es ja so, aber bei vielen anderen Branchen, die sich halt jetzt wandeln und die IT da mehr und mehr Einfluss gewinnt oder mehr und mehr Wirkkraft auf die Geschäftsmodelle hat, ist es eben nicht so. Und deswegen gibt es eine interessante Untersuchung hier von McAfee und Bryn Ulfsen. Das ist der gleiche Bryn Ulfsen, wo sie sich anschauen, dass Investment in IT schon einen Unterschied machen kann. Ja, also die untersuchen nämlich genau die Frage, das ist praktisch der Antwortartikel, ob Investment in IT ein Competitive Advantage bringen kann oder Competitive Difference bringen kann. Und die untersuchen halt von der Logik her, dass sie sagen, es gibt 2 Arten von Branchen. Es gibt einmal Branchen, wo wir geringen IT-Einsatz haben. Das ist ziemlich genau vielleicht das, was du beschrieben hast. Alle sind auf Risikominimierung, keiner investiert da irgendwas. Und hier sieht man Branchen aggregiert mit mittlerem IT-Einsatz und niedrigem IT-Einsatz versus Branchen mit starkem IT-Einsatz. Und hier auf der Achse habt ihr abgetragen Marktposition oder Änderungen in Marktpositionen. Und da wurden halt, ich glaube, die Top 100 Unternehmen nach Umsatz kategorisiert und dann verglichen von 1960 bis 1961, wie haben sich denn die Positionen geändert? Ist 1 immer noch 1? Wenn nein, gab es hier eine Änderung. Ja? Oder ist 2 immer noch 2? Nein, es ist jetzt die neue 1, dann gab es eine Änderung. Und dann wurde aggregiert, wie viele Änderungen in der Marktposition es denn gab. Und man sieht hier, 1960 waren die Märkte halt relativ stabil. Das heißt, wenn ich letztes Jahr auf 1 war, dann war ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 1961 auf 1. Aber mit der Zeit entsteht mehr Dynamik in diesen Branchen. Und hier mit Branchen mit mittlerem IT-Einsatz, ja, wie von mir aus die Möbelverkaufsbranche, ist es relativ stabil und es hat sich jetzt nicht so drastisch was geändert. Aber es gibt Branchen, in denen einige halt diesen Pfad der Risikominimierung verlassen haben, wo es dann zu neuen Geschäftsmodellen kommt vielleicht, ja, oder wo es Sinn gegeben hat. Und man sieht, dass die Branchen, wo viel in IT investiert wird, die Branchen sind, wo die höchste Turbulenz ist. Und deren Schluss ist eigentlich, die sagen, wenn ich in einer Branche bin mit starkem IT-Einsatz, dann ist es eine Branche, wo sich viel ändern kann, und die begründen in dem Artikel es so, dass die Änderung halt kommt durch IT-induzierte Änderungen im Geschäft. Also, es kommt drauf an, ja, in welchem Bereich ich bin, ob K Recht hat oder ob er Unrecht hat. Und die machen das nicht nur, ich habe jetzt dieses Thema Turbulenz genommen, weil ich das am anschaulichsten darstellen konnte. Die haben das noch auf zwei anderen Dimensionen untersucht. Die gucken sich an, wie ändert sich die Konzentration, also der kumulierte Marktanteil der 20 größten Firmen einer Branche. Also wenn der hoch ist, dann ist man nah an einem Monopol. Wenn der niedriger ist, dann ist es mehr, da ist mehr Turbulenz drin, da ist mehr Konkurrenz. Und auch damit konnten die zeigen, dass in Branchen, wo mehr IT-Investment ist, dass da die Konzentration entsprechend anders ist. Und die sehen auch, und das ist eine ganz interessante Kenngröße, diesen sogenannten Performance Spread. Und da werden dann die Unternehmen gerankt, nicht nach Umsatz, sondern nach Profitabilität. Ja, und dann wird geschaut, die Top 25 nach Profitabilität, wie unterscheiden die sich denn vom letzten Quartil? Ja, also da wird geguckt, die durchschnittliche Profitabilität, wenn wir jetzt 100 Unternehmen hätten, von Unternehmen 1 bis 25 versus die durchschnittliche Profitabilität von dem Unternehmen 76 bis 100. Ja, und dann sieht man, dass in den Branchen, wo viel in IT investiert wird, die Winner win big, also die gewinnen viel und schnell, aber nicht sehr lange. Und für bestimmte Branchen sagen sie halt, dass IT zu größeren Unterschieden zwischen den Unternehmen führt. Also genau das Gegenteil von dem, was Nicholas Carr sagt. Und jetzt nochmal zusammenfassend für diese zwei Nutzenpotenziale, die wir uns angeguckt haben, Kosten leicht zu berechnen, dann neue oder Produktivität hängt davon ab, dass man viele Dinge gleichzeitig berücksichtigen muss, um es zu unlocken, den Value von IT. Und ob ich jetzt wirklich ein Competitive Advantage, also einen Weg zurück von der IT-Strategie zur Unternehmensstrategie habe, hängt davon ab, in welcher Branche ich bin, in welchem Umfeld ich bin. Und das Gemeine ist ja, dass ich das nicht vorher weiß. Ja? Also ich weiß nicht, ob BMW vor 10 Jahren wussten, dass sie das jetzt machen. Und die wissen jetzt wahrscheinlich auch nicht, ob sie damit super viel, ob das das neue Geschäftsmodell ist oder nicht. Aber die standen halt vor der Wahl, probiere ich es aus, bin ich vielleicht der Erste damit oder lasse ich es sein und hoffe, dass es für niemand anderen funktioniert. Okay, also das war jetzt das, was ich mir zu dem Thema oder was Jin und ich uns zu dem Thema Wertbeitrag überlegt haben, um das im Grunde nochmal abzuschließen. Und habt ihr dazu noch Fragen? Ja, okay. Dann hatte ich angekündigt, wenn es Fragen gibt zur Klausur oder Sachen, zu Themen, zu Modulen, die nicht verstanden sind, dass wir jetzt nochmal eine Fragestunde machen oder eine Frage 20 Minuten. Hat jemand eine Frage mitgebracht? Oh ja. Oh. okay, also hat jemand eine inhaltliche Frage mitgebracht? Okay, dann, also aber klar, zum Aufbau. Wir hatten ja in den Übungen schon mal so exemplarische Sachen, wie die Klausur aussehen kann. Typischerweise sind es, ich glaube, zwischen 7 und 9 Aufgaben. Und bei uns ist es so, wir versuchen die Punkte nach Zeit zu vergeben. so dass ihr euch daran orientieren könnt auch. Aber wir versuchen halt einen Mischmasch durch alle Module zu bekommen, damit man möglichst ein gutes Bild darüber hat. Es gibt kleine und große Aufgaben, ja. Ja. Und Klausurtermin, sage ich nochmal, ist der 6. März. Hier steht noch von 12 bis 16:30 Uhr. Wir müssen uns noch abstimmen, wann genau das da stattfinden wird, aber in diesem Zeitraum wird es stattfinden. Modulklausur natürlich länger als die Fachprüfung. Taschenrechner ist als Hilfsmittel zugelassen, nicht programmierbar. Wenn es bis dahin eine Apple Watch gibt, ist sie nicht zugelassen. Aber ja. Habt ihr sonst noch Fragen? Alles klar, also, ja? Es geht darum, also die Frage ist, in welchem Detailgrad muss man die Modelle können? Es geht darum, dass man es verstanden hat. Also es ist, wenn ihr jetzt ein theoretisches Modell habt und dann heißt die Variable von mir aus Kosten, nennt ihr, was weiß ich, Aufwände, dann ist es zwar falsch, aber ihr habt verstanden, worum es geht. Also, keine Ahnung, Herr Quick würde wahrscheinlich sagen, es ist falsch, aber es ist, da wird es noch gerade so. Es ist da noch so ein Slack, also das geht nicht darum, dass nur der Begriff genannt wurde. Ja? Also wir versuchen schon, die Sachen von den Gastvorträgen reinzubringen, aber es wird, weiß ich nicht. Es muss ja auch Sinn machen, also ihr seht ja auch selber dann, wenn es halt nur so ein unternehmensspezifisches Ding ist, was in einem Unternehmen angewendet wurde, dann ist es jetzt nicht das allgemeine Wissen, sondern was in der Klausur abgefragt wird, sondern halt ein Beispiel. Das, ja. Und wenn euch noch inhaltliche Fragen interessieren sollten, dann könnt ihr auch gerne nochmal im Forum stellen oder per E-Mail senden. Sobald wir wissen, wann genau die Klausur ist, also um wie viel Uhr, schreiben wir es auch in Moodle. Es wird alles in einem Raum sein, so wie es jetzt aussieht von den Anmeldungen. Alles klar, dann hoffen, dass es eine gute Klausur wird und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, macht's gut. Ciao.